Winterthur lebt. Radio Stadtfilter.
Falls der Nabel von eurer Welt Suchfeld von Google ist, dann sind ihr in dieser Sendung richtig. Das ist das Digitalmagazin von Radio Stadtfilter.
Digital von A wie Apple bis Z wie Zuse. Alles aus der digitalen Welt.
Mein Name ist Matthias Schüssler und das ist die erste Sendung im Jahr 2016. Und zum Anfang wollen wir wissen, wie es eigentlich ums Internet steht. Man könnte ja den Eindruck bekommen, dass es mit dem freien, offenen Internet bald vorbei ist. Zensur und Netzsperre, Tracking und Spionage bedroht die Netzneutralität. Da wollen wir herausfinden, was im neuen Jahr netzpolitisch auf uns zukommt und welche Kämpfe ausgefochten werden müssen. Wo droht vielleicht noch mehr Gefahren für die Privatsphäre und unsere Daten? Und darüber rede ich jetzt mit Felix Huber. Er ist Jungpolitiker bei den Grünen-Liberalen und er ist, das ist wenigstens mein Eindruck, besonders prononciert, was die Netzpolitik angeht. Und ist der Eindruck richtig, den ich da habe?
Ja, guten Abend. Ich würde schon sagen, dass mich die ganze Politik 2.0, wie ich sie nenne, das heisst der Umgang in der politischen Rechtslage oder auch mit den neuen Herausforderungen, die auf uns zukommen, sehr interessiert bin und sehr affin dafür, ja.
Weil du persönlich betroffen bist, weil du ein Nerd bist oder warum? Weil du das Gefühl hast, es gibt Lücken in dieser Politiklandschaft diesbezüglich, die geschlossen werden müssen?
Vielleicht bin ich betroffen, also wenn es nach dem Bundesrat und dem Grossen vom Parlament geht, bin ich ja wahrscheinlich ein Terrorist und muss deswegen überwacht werden. Aber die persönliche Betroffenheit behaupte ich mal, ist nicht so groß. Aber ich sehe vor allem, dass eine sehr grosse Naivität, Blauäugigkeit da ist von sehr vielen nicht so internetnähen Personen, also die nicht aufgewachsen sind mit dieser Technologie, die ein bisschen unter dem Eindruck leben, ja, es ist alles möglich, es muss doch alles gehen. Und deswegen tun sie anfangen zu regulieren oder wollen Sachen einführen, die entweder der Zeit überhaupt nicht entsprechen oder einfach überhaupt nicht angebracht sind.
Liegt das daran, dass man gerne einfache Lösungen hat, wo vielleicht die Welt zu kompliziert worden ist für einfache Lösungen? Oder liegt es daran, dass gewisse Leute einfach keine Lust haben, sich mit den Finessen und den Details auseinanderzusetzen? Oder warum ist das so?
Ja, vielleicht ist es auch ein bisschen die technische Entwicklung. Man sieht einfach, ja, es ist eigentlich alles möglich, wo man gar nicht daran denkt, dann vor irgendwie 8 Jahren, dass man mal das Internet auf dem Handy mitnehmen kann, heute gang und gäbe, dass mit dem Smartphone auseinanderläuft. Und man hat oft das Gefühl, ja, das geht so weiter und das entwickelt sich so. Und was heute für unmöglich scheint, muss doch möglich werden.
Mhm. Müssen wir vielleicht mir als Nerds da auch eine gewisse Selbstkritik üben, weil der Sascha Lobo, der hat ja der Netzgemeinde vorgeworfen, sie würde ja lieber einfach ein bisschen twittern, als sich mit der richtigen Politik umzuschlagen. 2014 an der Republika ist das gewesen. Ist es besser geworden? Du bist ja der, der da probiert, ein bisschen dagegen zu haben, du twitterst und du beschäftigst dich mit Politik.
Ja, bei mir war Politik zuerst, bevor ich angefangen zu twittern habe. Mhm. Und mir macht das extrem viel Spass. Für mich ist Politik ein Hobby und ich habe das Glück, dass ich mich beruflich mit Netzsachen bzw. mit Technologie auseinandersetzen kann. Und das eine ist zum anderen gekommen und ich bin sehr affin für das geworden und gesehen, wo überall Schwachstellen sind und wo man müsste daran machen. Und ich sehe mich als einen kleinen Macher und als einen, der probiert mitzureissen. Und deswegen probiere ich eben die tech-affinen Leute dann wenigstens zum Abstimmen bringen.
Mhm. Das freie Internet ist bedroht, es ist immer wieder unter Beschuss. So ein paar Gefahrenherde habe ich am Anfang von dieser Sendung aufgezählt. Was ist aus deiner Sicht denn die grösste Bedrohung im Moment?
Ich würde sagen, die Überwachung ist eines der grössten Problematiken, die wir haben. Dazu kommen natürlich noch, also die Überwachung meine ich vor allem im Rahmen des BÜPF und des Überwachungsgesetzes am NDG. Das eine ist die strafrechtliche Verfolgung, die andere ist die nachrichtendienstliche Verfolgung und dann auch Netzzensur und Netzsperren gepaart mit Netzneutralität.
Wo auch immer wieder ja, lieber würde abgeschafft werden, dort dann von den Unternehmen, wie Telekom in Deutschland zum Beispiel, so Netzneutralität.
man hört ganz lustige Geschichten da dazu, dass das Deutsche Telekom hat im Bundestag probiert zu lobbyieren mit der Information, ja, wir brauchen zweispuriges Internet für wichtige Dienste, wie zum Beispiel autonomes Autofahren. Und wo das die Autohersteller wie BMW oder VW oder auch Google das gehört haben, dass ein autonomes Auto soll Internet brauchen, haben die alle gesagt, ah, davon wissen wir aber noch nichts.
Ja, das ist einfach ein gutes, ja, Geschichtslobbying ist natürlich, Lobbying ist immer gut. Kommen wir noch zu den Ereignissen, die uns ja im November letztes Jahr zu Paris beschäftigt haben, da hat es die Anschläge gegeben und dann ist relativ schnell darüber runter, darauf kommt, man müsse mehr überwachen. Du hast die Überwachung als grösste Gefahr erwähnt. Und man hat das Gefühl bekommen, sehr viele Leute, die vorher da noch kritisch gewesen wären, was die Überwachung angeht, sind dann plötzlich sofort bereit. Wenn es vor der Haustür passiert und man es ein bisschen mit der Angst zu tun bekommt, dann opfert man die, das nicht überwacht werden, gern.
Mhm. Wenn du das bei Charlie Hebdo gesagt hättest, hätte ich dir recht gegeben. Nach Charlie Hebdo war wirklich der Groove da gewesen. Yes, wir müssen etwas machen, es kann nicht so weitergehen. Etwas muss gemacht werden. Und etwas ist passiert, gerade wenn man Frankreich anschaut. Die haben einen Nachrichtendienst und einen Überwachungsstaat, der schon damals enorm war und viel mehr als was wir überhaupt jetzt planen, noch weiter ausgebaut. Und selbst das hat Frankreich, also Pariser Anschlag, nicht können verhindern. Mhm. Wir haben eher noch mehr gehört, jetzt, das ist der Gegenbeweis, mehr Überwachung bringt nicht mehr. Es ist schön, es ist ein Gefühl von Sicherheit, aber das Gefühl ist nichts anderes als ein Placebo. Frage stellt man sich nicht, was bringt denn mehr? Was hat wirklich einen Kosten-Nutzen-Effekt? Das heisst, eine Vorratsdatenspeicherung, wo alle Leute in der Schweiz einfach mal präventiv überwacht werden.
Wo es auch in Frankreich gibt.
Exakt, ja. Einfach mal ausbauen und noch verlängern und nachher feststellen, dass es gar nicht genutzt wurde oder dass die Täter bereits geheimdienstlich bekannt waren, aber man nicht genug Ressourcen hatte, um sie zu überwachen im Rahmen von personellen Mitteln, würde eigentlich bedeuten, und das haben auch diverse Nachrichtendienstchefs gesagt, Entschuldigung, wir brauchen nicht noch mehr Heu auf den Heuhaufen für unsere Nadeln zu finden, wir brauchen mehr Leute, die durch den Heuhaufen durchgehen. Mhm. Es braucht klassische Arbeit, keine dienstliche Arbeit, um solche Leute zu finden. Und das sollte unterdessen auch sehr viele Politiker bewusst sein. Sie möchten gleich ihren Wählern können sagen, du, ich habe etwas gemacht, ich tue jetzt irgendetwas. Die Frage, ob es etwas bringt, hat nie gestellt.
Genau, und ich glaube, niemand wird sich hinterher, wenn so etwas passiert, vorwerfen lassen, oh, hätte er doch, vielleicht hätte es etwas genützt, auch wenn niemand kann überprüfen, ob das so gewesen wäre. Es ist so, die Angst davor, sich nachher ein Versäumnis müssen vorwerfen zu lassen.
Absolut richtig. Man muss es einfach ein bisschen in Relation zu den anderen tragischen Unfällen oder Sachen, die passieren auf dieser Welt, anschauen. Sterben mehr Leute im ÖV? Sollten wir jetzt den ÖV verbieten, dass wir keine Selbstmord Leute mehr haben, die den öffentlichen Verkehr lahmlegen oder sich umbringen auf dem Schweizer Eisenbahnnetz? Sollten wir Tigerstreifen verbieten, weil dort sehr viele Leute daran sterben? Man müsste sich anfangen, solche Fragen zu stellen. Und wer erinnert sich überhaupt heute noch an 2004, an den Anschlag in Madrid?
Mhm.
So Sachen sind immer sehr momentane Geschehnisse, wo in der Laufe der Zeit einfach wieder vergessen gehen. Das sind einzelne Spikes, wo sehr viele Leute etwas Schlimmes passiert. Aber verteilt über das ganze Jahr über ist das eigentlich nicht so ein grosses Ereignis. Das tönt sehr kaltherzig, man muss es einfach wirklich in Relation sehen. Und da haben die Medien zum Teil auch Mitschuld, weil es geht darum, Klicks zu generieren, es geht darum, möglichst Katastrophen können zeigen, die schlimm ist und wo viel Leiden hervorruft. Und dann ist es allen Leuten im Kopf drin, dass Ebola noch da ist. Hört man das noch, wie viele Leute an Ebola noch erkrankt in Afrika? Das ist völlig vergessen, weil unterdessen mehr Klicks generiert, ob vermeintliche Gruppierungen, ob sie frei organisiert sind oder wie auch immer am Kölner Bahnhof gestanden sind oder nicht.
Ich würde auch sagen, dort sind die Medien nicht immer gut drin, genau die Relationen zu wahren, sondern dann halt die Emotionen anzugeben. Ist bedauerlich, aber ist vielleicht auch menschlich, weil die Leute, die dann gehen schauen, die folgen den Reiz, die von den Medien kommen, ja trotzdem, also es ist so das Hin und Her natürlich.
Ja, ein gutes Beispiel war Eric Guyet von der NZZ. Er hat nach dem Pariser Anschlag so vorgeschrieben, ja, ich, NZZ, das Medienhaus Liberal, oder? Wir sind dafür jetzt da mehr Überwachung und wir müssen die Freiheit von uns einschränken, damit wir alle in Sicherheit leben können. Also er hat klar den Trade-off gemacht. Und hat dann auch mit Quellen von der New York Times, die nachher später korrigiert werden mussten, erzählt, dass man das also hat können verhindern. Unterdessen weiss man, dass die Kommunikation zwischen Terroristen unverschlüsselt stattgefunden hat. Man hat alle Mittel gehabt, um sie zu überwachen. Es ist über das normale SMS-Netzwerk gegangen, dass man mit der Seitenhand sich verabredet hat. Man hat Attentäter gekannt, man hat geheimlich sie überwacht gehabt. Man hat Hinweise gehabt, dass etwas passiert, auch aus Belgien. Es ist einfach ignoriert worden. Und was ist die erste Reaktion? Ja, wir müssen die gesamte Bevölkerung überwachen. Mhm.
Dort hat es immerhin noch das Argument gegeben, wo durchaus vernünftige Leute in meinem Umkreis gesagt haben, ja, wenn du es wenigstens nicht kannst verhindern kannst, dann kannst du vielleicht mit dieser Vorratsdatenspeicherung wenigstens im Nachhinein schneller Ermittlungserfolg erzielen, weil du diesen Leuten im Netzwerk am Drumherum schneller auf die Spur kommst, wenn du dann mal weisst, wo was durch wer passiert ist. Und durch das lohnt es sich trotzdem, auch wenn du nichts kannst verhindern kannst, du kannst vielleicht nachher schneller reagieren und dann vielleicht im Nachgang doch eingreifen und Sachen verunmöglichen dann quasi Nachfolgetaten.
Nachfolgetaten, es ist immer auch schwierig, was sind Nachfolgetaten, was sind Nachahmertaten. Das heisst, es gibt auch Leute, die gerne sich dann eben auch wichtig machen oder mit einem Anschlag planen oder eben, super toll, ich bin jetzt auch ISIS und du einen Polizeipost stürmen, dafür bin ich halt in der Zeitung endlich wieder mal wahrgenommen. Solche tragische Geschichten gibt es auch. Und für normal wollen die Gruppierungen ja durchaus, dass bekannt wird, dass sie sie verübt haben. Mhm. Es ist nicht so, dass es unter den Teppich kehren werden. Und schlussendlich, was immer sein wird auf dieser Welt, werden sich die Daten nicht im digitalen Rahmen nur abspielen. Irgendwoher muss die Waffe kommen, irgendwoher muss der Sprengsatz kommen. Das heisst, die reale Aktion, die ist vorhanden. Und ich würde eigentlich sehr gerne beliebt machen, dass wir unsere Massnahmen im Internet, die wir treffen, zum Überwachen oder zum Ermittlungserfolg beiführen, äquivalent anbinden würden als Internet. Das heisst, eine Massenüberwachung, also entweder machen wir die Massenüberwachung für alles, also auch unsere Post, wenn wir zusammen einen Brief schreiben oder Postkarte etc., dass dann bitte irgendjemand anhockt und das abschreibt und in eine Tabelle einfüllt.
So wie bei der Stasi dort zumal.
Ja, das ist Fakt, das passiert doch jetzt, oder? Das müsste ein Briefverkehr, aber das wird nicht gemacht an und für sich auch erfolgen, oder? Jeder Absender, Ankunft angeschrieben werden, wenn es abgeschickt wurde, von welchem Postbüro etc. etc. Und wenn wir wirklich die Äquivalenz würden anbringen im elektronischen Raum wie im physikalischen Raum, dann können wir gerne über die Massnahmen diskutieren. Wenn wir zum Beispiel die GovRare anschauen oder den Staatstrojaner, wie eben auch unser Regierungsrat 4 dort einsetzen, das sind ganz, ganz manipulative Software, wo auch immer könnt selber Beweis produzieren. Sie haben für den Hersteller Hintertüren drin und sie tun sogar Eigentum, was der Polizei nicht erlaubt ist, zerstören von dieser Person.
Das heisst, das Äquivalent wieder im realen Raum wäre, man hat einfach
eine Panzerhaubitze, die ins Haus reinfährt, damit man alle Unterhosensammlungen und so kann aufrühren und durchwühlen und wenn man noch will, selber noch Beweis unterschieben. Der Galileo zum Beispiel, der Zürich eingesetzt hat, hat sogar die Funktion gehabt, zum Kinderpornografie auf dem Computer vom Überwachten zu einführen.
Da kann man sich tatsächlich vorstellen, dass dort das Missbrauchpotenzial relativ gross ist, ja.
Ja klar, man hat am Fall Rodhuner ja gesehen, dass die Oberstaatsanwaltschaft oder die haben es nicht geschafft, ihn zu überführen und er hat unbedingt ihn wollen päckeln. Also hat er sich selber ein Drohfax geschickt von einer Poststelle, die ihn bedroht hat, nur damit sie ihn können einbuchten. Das ist natürlich nachher rausgekommen, weil es hat nicht mehr gesehen beim Fax abschicken der Poststelle, aber...
Genau, so unterschobene Beweis durch einen Staatstrojaner ist natürlich schwieriger dann aufzudecken, das ist ganz klar, das ist so. Kommen wir zum aktuellen Geschehnis hier in der Schweiz, was die Legislative angeht. Wir haben das neue Nachrichtendienstgesetz, das kommen sollte. Da ist das Referendum ergriffen worden und Ende letztes Jahr, ich glaube, am 31. Dezember, oder wirklich just am Ende, am Schluss vom 2015, ist das Referendum zustande gekommen. Das ist eigentlich ein Erfolg, oder? Dass das so schnell gegangen ist.
Ja, ich finde, das ist eine hervorragende Leistung, wo die Kreise und Piratenpartei, Digitale Gesellschaft, die USO, die Jungen Grünen angebracht haben. Persönlich bin ich auch am Sammeln gewesen, weil ich finde, eben genau die Diskussion, was bringt denn wirklich mehr und wo müssen wir unsere Mittel genau allokieren, um möglichst grossen Erfolg zu gewinnen, ohne zu viel Opfer von unseren Grundrechten, ist nie geführt worden und ich würde gerne die Diskussion führen.
Mhm. Ich glaube, übermorgen werden die Unterschriften eingereicht. Bist du dann auch zu Bern?
Ich bin leider jetzt im Prüfungsstress.
Ach so.
Ich darf mich jetzt noch vorbereiten auf meine Prüfungen, die bald kommen. Ich wäre sehr gerne dabei, aber ich habe der Juso schon zugesagt, dass wir dann mal zusammen und Champis werden trinken.
Das finde ich richtig. Warum hast du das Gefühl, ist es da doch so schnell gegangen, sind die Unterschriften zusammengekommen? Ist es dann doch einfach ein bisschen viel, was in dem Gesetz steht? Wir müssen vielleicht noch sagen, was drin steht.
Mhm,
die
ja.
Kabelaufklärung, das heisst, man kann einfach alles, was im Internet zwischen dem Ausland und uns austauscht wird, kann man einfach abschnorcheln. Oder ist das jetzt ein bisschen gar salopp zusammengefasst von mir?
Es hat definitiv ein paar Charakterzeuge dort drin. Detail mit der Kabelaufklärung stimmt und das ist auch einer, der ganz fest stört. Da ist sogar Amnesty International dabei und Menschenrechtsorganisationen, die halt sagen, hey, das geht nicht, weil das ist eine ganz grobe Verletzung von der Privatsphäre für jeden Einzelnen. Weil jeder Service, auch wenn er in der Schweiz konsumiert wird für einen Schweizer Service, wenn ich also eine Google-Anfrage mache, dann bin ich höchstwahrscheinlich schon mit meiner Google-Anfrage im Ausland gewesen.
Klar.
Und je nachdem, was ich suche, lande ich dann aufgrund von diesen Wortfiltern auf einer Überwachungsliste. Es hat jetzt gerade vom Chaos Computer Club Mitglied Masterarbeit dazu mit diesen Wortlisten zum quasi aussuchen. Und wenn es nach dem geht, würde jeder, der nach einem Kuchenrezept sucht, quasi als Terrorverdächtig auf einer Liste landen.
Weil es da Backpulver drin hat, wo man auch kann...
Absolut. Oder wer Dünger kauft. Also.
Dünger ist ganz gefährlich. Dünger geht gar nicht mehr. Ja, sogar für deine Balkonpflanzen ist sehr schwierig. Ja, es ist natürlich, Beweispflicht wird eigentlich umgekehrt. Man muss dann vielleicht tatsächlich beweisen, dass man unschuldig ist. Man wird kriminalisiert. Man wird, ich denke auch, nachgelagert, tatsächlich eingeschüchtert, wenn man nicht mehr so weiss, was da alles passiert. Einfach das auch wirklich für Demokratie eine zerstörende Wirkung hat.
Das Perfide daran ist ja so, dass selbst wenn die Beweise nicht gerichtbar Verwertbarkeit da ist, also wenn es nicht vom Gericht verwertbar sein dürfte, lange es an und für sich, wenn man mit diesen illegal beschaffenen Daten quasi diesen Quellen anzapft, wo legal ist. Sagen wir es so, wir haben dann aufgrund von der Verbindungsdaten das Bewegungsprofil erstellt über die Person und weiss, dass sie dann und dann möglicherweise an dem Bankomat vorbeikommen ist. Und dann geht die Polizei quasi mit dem Staatsanwalt oder Zwangsmaßnahmengericht, wo ja heutzutage ja im Verborgenen drinnen die Entscheid trifft und nicht rechenschaftsschuldig ist, was sie nicht entscheidet, sagt dann meistens, ist ein Durchlauferhitzer heutzutage, einfach, jawohl, könnt ihr überwachen. Dann geht also die Polizei oder die Staatsanwaltschaft zu dieser Bank und sagt, ja, wir ermitteln in Verbindung mit einem Verbrechen und wir haben den konkreten Verdacht, dass eine Person an ihrem Bankomat vorbeikommen ist und nehmen nachher die Kamerabilder von dort. Mhm. Und das ist dann wieder ein legales Mittel. Das heisst, wie kommt man an die illegalen Mittel an, selbst mit illegalen Mitteln, und das wird gang und gäbe genutzt.
Und wiederum gibt es da die Leute, die sagen, die Bedrohungslage heute im Internet hat zugenommen, wir haben den Terrorismus, wir haben ja die Bösen, in Anführungszeichen, die auch mit all diesen technischen Mitteln arbeiten. Also muss man, das ist ja häufig das Bild, das gebraucht wird von diesen gleich langen Spiess, man muss denen einen Ermittler längere Spiess geben, dass die können mitheben können. Darum braucht es das einfach und wir müssen das schlucken. Was haltest du da dagegen?
Vielleicht können wir noch einen Blick ganz aufs Ende werfen. Das ist nicht nur die Kabelaufklärung drin, sondern es ist eben auch der Einsatz von eben den Trojanern, die ich schon angesprochen habe. Es ist der IMSI-Catcher, der quasi sich als Telefonantenne kann einlinken kann und nachher theoretisch kann man auch zuhören. Es ist ein bisschen technisch schwierig, aber es ist möglich.
Also eigentlich ist die Meinung, dass dann mein Handy sich dort einbucht und dann kann, das tut so, wie wenn es eine Antenne wäre, spiegelt schlägt mein Mobilfunkprovider vor. Okay. Und dann weiss der, wo natürlich der MC-Catcher betreibt, wo ich gsi bin.
Wo du bist, nicht. Also, es ist relativ, weil es im Umkreis, also es ist ein Radius, den du nachher hast. Wenn du dann 3 MC-Catcher aufstellst, kannst du dich triangulieren, dann weißt du auch, wo du gsi bist.
Aber relativ, also da hast du ja...
Das soll eben auch genutzt werden für Massenüberwachungen quasi. Den 1. Mai-Umzug zum Beispiel wäre denkbar, dass man über den Helvetia-Platz 3 MC-Catcher aufstellt und nachher, man muss nicht mal das Gespräch verfolgen, an und für sich, man kann aufgrund von der Triangulation nachher sagen, welche Person in dieser Menschenmasse möglicherweise etwas gemacht hat oder nicht. Und das ist einfach auch wieder etwas ohne konkreten Verdacht. Aber es geht ja nicht um die MC-Catch, es geht tatsächlich ja auch darum, dass man mit dem neuen Nachrichtendienstgesetz NDG, die Erlaubnis wird geben, aggressiv Cyberwar zu betreiben im Ausland. Es ist explizit die Datenbeschaffung im Ausland dreht. Dass ein neutrales Land wie die Schweiz wird per Gesetz erlauben, mit, wo der Bundesrat zwingt, mit in das Boot hineinzusteigen, oder? Irgendwelche andere Länder aushochen, sich irgendwelche Server einzuhacken, um irgendwelche Daten abzugreifen.
Da könnte man böse sagen, alle anderen machen es auch, Dummies machen es, die Russen machen es, Chinesen machen es.
Aber keiner zwingt den Präsident oder wer auch immer mit zu unterschreiben für die Aktion.
Ja.
Und dann geht es noch weiter eben mit den V-Männern, mit den Drohnen. Und die Tendenz ist halt da, weg vom präventiven Staatsschutz, wo schützen hin zum intervenierenden Staatsschutz. Mhm. Und das geht eben so weit, dass man an und für sich heutzutage dann muss quasi eine Bewilligung einholen, ich habe es schon gesagt, und dann handelt. Aber das wäre eigentlich Aufgabe von der FEDPOL. Das heisst, es ist, wenn man einen konkreten Verdacht hat, einen Straftatsverdacht, oder? In diesen Verdachtsmoment müsste eigentlich als FEDPOL gehen und dann müsste nicht mehr der Nachrichtendienst, der eigentlich eine aufklärende Funktion hat, die Überwachung tätigen. Und da müsste man doch wirklich mal schauen, was sind denn tatsächlich die Aufgaben von dem Instrument. Nur weil es sich anbietet und weil es ein bisschen bequem ist, dass so gleiche Leute gerade noch, wo den ersten Verdacht erfassen und nachher den konkreten Verdacht ausmachen, dass die gerade noch weitermachen, ist eigentlich, das ist kein Argument dafür.
Ist es generell einfach die Idee, wo hinter dem neuen Nachrichtendienstgesetz steht, mal auszuloten, was möglich ist? Und weil wir oder weil das Parlament zu wenig dagegen gehalten hat, ist es jetzt so weitgehend, dass ja Geheimdienst findet, wir probieren mal alles rauszuholen, was möglich ist, ist ja eigentlich auf eine Art noch verständlich. Ist da eigentlich das Politikversagen, wo das grosse Problem ist?
Ja. Ich würde schon sagen, ich kenne das Beispiel vom BÜPF tatsächlich noch ein bisschen besser. Und die Revision vom BÜPF, das ist im strafrechtlichen Rahmen von der Polizei und Staatsanwaltschaft, ist es dort hergekommen, dass halt gesagt hat, der Dienst BÜPF, hey, wir bräuchten irgendwie einen Moderator, irgendein Mittel, dass wir eure Anfragen, die zum Teil illegal sind, könnt gerade wieder zurückgeben. Weil bisher muss der Dienst BÜPF auch die illegalen Anfragen annehmen, obwohl sie es schon sehen, und weiterleiten Provider, und Provider müssen den Widerspruch einlegen. Und neu haben sie halt gesagt, können wir nicht irgendwie schauen miteinander, dass irgendwie dass ihr euch Formular haltet und dass ihr nur eben legale Anfragen macht, wie auch immer. Und gesagt, ja, das hat die Staatsanwaltschaft schon gesagt, ja, das könnten wir schon machen, aber dafür wollen wir ein bisschen mehr Mittel haben. Sie haben miteinander einen Deal gemacht, haben aber gar niemand eingeladen, der kritisch hinterfragt, ja, braucht es das oder was ist der Nutzen, was kostet es etc. Und das Gleiche beim NDG kann ich mir vorstellen, dass sie einfach die Bürgerrechtsorganisationen gar nicht erst eingeladen haben für Diskussion und wenn sie es gemacht haben, einfach so eine kleine Rolle dort drin, dass sie es gar nicht erst anhören müssen.
Mhm. Ist noch verblüffend und da kommt man schon das Gefühl über, es könnte, wenn wir jetzt nicht aufpassen, schon, um wieder zum Anfang zurückzugehen, mit dem Internet mal kippen, dass es tatsächlich irgendwann mal das Internet, wie es am Anfang, zu Anfangszeiten Bestand hat, noch eine dumpfe, schöne Erinnerung ist. So wie die quasi die unschuldige Jugendzeit. Und dann aber Überwachung herrscht, Zensur, Sperren, Netzsperren. Wie gross schätzt du das ein? Sitzen wir, die gerne das offene Internet hätten, am kürzeren Hebel oder haben wir Chancen, da immer, wenn wir dranbleiben, doch das noch einigermaßen zu retten?
Du und ich, wir werden wahrscheinlich nicht die Probleme haben. Weil wir wissen, wie wir es technisch umgehen können. Und das ist das grosse Problem. all die Zensur, die soll betrieben werden mit dem neuen Urheberrechtsgesetz, mit dem Geldspielgesetz, mit allem, was kommt. Wir können das umgehen mit einfachen VPNs oder mit dem Darknet. Wir kommen drum herum. Und ich garantiere eins, auch all die Kriminellen, all die, die wir eigentlich wollen, tüpfen mit dem, auch die finden den Weg rundherum. Und da müssen wir einfach wirklich aufpassen, dass wir nicht das Internet kaputt schiessen und durchregulieren, nur damit wir die Leute noch weiter dort runtertreiben, wo wir sie gar nicht mehr verwünschen können.
Ja, ich glaube, da müssen wir schauen, dass wir da am Ball bleiben. Noch persönlich dich gefragt, was hast du so für Pläne für das neue Jahr 2016? Deine Prüfungen bestehen, nehme ich an.
Ja, ich kann auch auf Anfangsjahr eine neue Stelle antreten und die möchte ich doch auch sehr gut wahrnehmen können. Ich werde mich im Jahr sicher sehr viel netzpolitisch aktivieren. Es kommt sehr viel auf der Agenda. Eben, wir haben es angesprochen, das Nachrichtendienstgesetz, das Bundesgesetz betreffend Überwachung vom Post- und Fernmeldeverkehr. Es ist das Urheberrechtsgesetz, das revidiert wird, das Datenschutzgesetz, das neu kommt. Das sind alles Themen, die 2016 anfallen. Und ich darf langsam aber auch sicher die jungen Grünliberalen, die ich bisher im Co-Präsidium leite, auch abgeben und freue mich sehr, da meine Nachfolger einschaffen.
Felix Huber, ganz herzlichen Dank. Das war es. Wir packen unseren Nabel ein und machen den Laden dicht. In einer Woche bleiben wir ein bisschen in dieser Region vom was ist rechtens und was nicht. Es geht nämlich um Musik im Internet, ums Streaming und ums neue Urheberrecht, wo ja eben auch solche Netzsperren bringen, wenn Leute illegale Sachen auf ihren Webserver anbieten. Bei uns ist dann der Christoph Trummer, der zum einen selber Musik macht und zum anderen Lobbyarbeit. Hört, hört, wir haben einen Lobbyist da. Ob das gut kommt. Er macht Lobbyarbeit für den Verband der Musikschaffenden in der Schweiz und mit ihm diskutiere ich dann über Piraterie, über Streaming und über das Urheberrecht. Und wir finden heraus, ob das Internet für die Musiker dann vor allem eine Bedrohung oder vielleicht dann doch eine Chance ist. Das in einer Woche. Ich sage Ciao miteinander. Mein Name ist Matthias Schüssler. Macht's gut.